Ich möchte heute Morgen zum zweiten Kapitel kommen vom Epheserbrief. Ich habe es auf dem Herzen, dass wir hier doch noch ein bisschen weitergehen. Und mein Titel heißt, es passt einfach gerade dazu, zum zweiten Kapitel heißt die Friedensmission. Die Friedensmission. Und wenn wir das zweite Kapitel vom Epheserbrief anschauen, werden wir sehen, wie Jesus seine Aufgabe war, um Frieden zu schaffen. Frieden zwischen uns Menschen und Gott zu schaffen, aber auch Frieden zwischen den Völkern zu schaffen. Jesus kam auch dafür und das ist also ein bisschen der Schwerpunkt von Epheserbrief und das zweite Kapitel. Ganz kurz zum Epheserbrief, dass man das einfach ein bisschen versteht. Der Epheserbrief hat Paulus geschrieben aus dem Gefängnis in Rom, als er gefangen dort war. Und er schrieb diesen Brief in ganz besonderer Art und Weise an die Gemeinde in Ephesus, weil mit dieser Gemeinde hat er eine besondere Beziehung gehabt. Weil nirgendwo anders ist er so lange geblieben wie in Ephesus, als er die Gemeinde dort gegründet hat. 3 Jahre hat er verbracht in Ephesus. Er hat dort eine so gewaltige offene Tür gehabt, das Evangelium dort zu verkündigen, dass er 3 Jahre dort geblieben ist. 2 Jahre hat er täglich in der Schule des Tyrannus auch gedient, sodass ganz Asien, also Kleinasien, hat das Wort Gottes gehört. Entweder, dass Leute hinzugekommen sind oder dass auch Leute von dieser Schule aus eigentlich zu Paulus, also zu den verschiedenen Dörfern und Städten hinausgetragen worden sind. Also Ephesus, als Paulus an diese Gemeinde schreibt, das Interessante an diesem Brief ist, dass er nichts rügt eigentlich in Ephesus. Ephesus wurde auch später zu einer der größten christlichen Gemeinden der damaligen Welt. Über 20.000 Menschen, heißt es, gehörten zur Gemeinde dort einmal. In einer Stadt, welches die drittgrößte Stadt war damals im Römischen Reich. Und zwar über 300.000 Menschen wohnten dort in Ephesus. Ephesus war eine Hafenstadt. Ephesus war bekannt als ein Touristenort aufgrund von der Tempel an die Göttin Diana, die eines der 7 Weltwunder war. Kannst du es nachschlagen? Eines der 7 Weltwunder von damals war dieser Tempel von Diana, welches gebaut worden war. Und zwar 18 Meter hoch war dieser Tempel, war größer als ein Fußballfeld. So riesig war dieser Tempel. Dieser Tempel war nicht nur ein Ort, wo die Menschen aus dem Römischen Reich kamen, um dort diesen Götzen zu dienen, die Diana, sondern eben auch, es war auch eine Bank dort, da hat man das ganze Geld aufbewahrt dort. Es war aber auch ein Ort, wo auch sehr viel, Sex ausgelebt worden ist, weil wenn man dort anbetete, das war immer verbunden mit Sexorgien und so weiter. Also das war die Stadt Ephesus, wo Paulus hinkommt und er stellt die ganze Stadt auf den Kopf und das werden wir noch sehen. Es kommt zu einem riesigen Aufruhr dann auch noch dort. Aber Paulus schreibt diesen Brief, er rügt nicht irgendwas, wie es bei den Korinthern oder Galatern war, sondern an dieser Gemeinde schreibt er, was ihm wichtig ist. Worin sie sollen zunehmen, was sie immer vor Augen halten sollen. Und werden dann auch sehen, wenn wir zu Kapitel 3 kommen, eines seiner großen Gebete, die er spricht, dass sie die Liebe Gottes erkennen sollen. Wenn du es liest in der Offenbarungsgeschichte, wird auch die Gemeinde von Ephesus erwähnt, wird groß gelobt, als Jesus, Johannes, erscheint und ihm diese 7 Sendschreiben gibt an die Gemeinden. Aber die eine Sache, die anprangert an Ephesus, war nämlich die, dass sie ihre erste Liebe verlassen hatten. Es ist interessant, wenn man daran denkt, dass er im 3. Kapitel gerade ein Gebet gesprochen hat, wie wichtig ist es für sie zu erkennen, wie groß die Liebe Gottes für sie ist. Nun, im 1. Kapitel, ganz kurz, vielleicht noch zusammengefasst, haben wir gesagt, das ist so ein bisschen deine Magna Charta, kann man so sagen. Epheser Kapitel 1, wir haben hier einen riesigen Satz von Paulus, wo er anfängt in Vers 3 bis zu Vers 11, ist das einfach ein Satz, wo er einfach wie ein Gemälde anfängt zu beschreiben, wer wir eigentlich in Christus sind, wie Gott uns sieht. Er kann nicht einmal seine Füllfeder hinlegen oder überhaupt einen Punkt machen. Er schreibt und schreibt, dass wir tadellos, heilig vor ihm sind, gesegnet mit jeder geistigen Segen und so weiter und so fort. Ein Riesensatz ist das, weil er ein Gemälde am Malen ist. Du sollst ein Bild davon kriegen, wer du bist. wer du wirklich bist. Deswegen kann ich dir nur sagen, du solltest immer wieder von Neuem diesen ersten Teil vom Epheserbrief lesen, um einfach dir klar zu werden, dass was du im Spiegel heute Morgen gesehen hast, nicht das Wahre ist, sondern das, was Gott sieht. Paulus mit seiner Hand beschreibt dieses. Wenn du einen Vers aus dem ersten Kapitel vom Epheserbrief dir notieren möchtest, was für mich einer der wichtigsten Verse ist, ist einfach dieser Vers 3, womit er eigentlich diesen Satz beginnt, indem er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung. Das musst du dir einfach wissen. Wenn er dir jeder geistige Segen gegeben hat, was fehlt dir denn noch? Und dann fängt er an zu beschreiben, eben mit dem weiteren Satz, fängt er an zu beschreiben, was das bedeutet. Wie schön, wie herrlich, wie wunderbar, dass du einfach bist. Nun, der zweite Teil von diesem ersten Kapitel, aber sagt er, es genügt nicht nur, dass ich dir das einfach vorgemalt habe mit einem schönen Bild, dass du siehst, wie Gott dich sieht, sondern ich bete, dass es dir aufgeht, dass dir bewusst wird, was du gerade anschaust. Weiß ich, als ich in der Algebra-Stunde war das erste Mal und sie anfingen mir zu erklären, x plus y gleich z und so weiter, fingen an, ich war da, ich sah alles geschrieben auf der Wandtafel und hat gezeigt, wie man das macht und so. Ich kann dir sagen, ich bin die erste Zeit überhaupt nicht rausgekommen. Wie kommst du auf das? Und irgendwann einmal, irgendwo, so nach einer halben Stunde, klack, es machte Klick und ich habe verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und andere hinter mir oder an meiner Seite, ich komme nicht raus. Ja, kommst du nicht raus, siehst du es nicht? Als hier plötzlich das Licht aufging. Vor einigen Jahren war ja Jana Pauls hier. Weiß ich, ihr kennt ja die Jana, oder? Und sie hat Kunst studiert. Und sie wollte unbedingt ins Kunstmuseum hier in Zürich gehen. Und ich dachte, also das letzte Mal, wo ich im Kunstmuseum war, war, als ich noch in der Mittelschule war. Ja, hat mich nicht interessiert. Und sie wollte ins Kunstmuseum. Also gut, ja, ich bin ja lieb und nett. Meistens bringe ich die Leute irgendwo in die Berge hoch oder sonst irgendwo. Aber gut, wir gehen ins Kunstmuseum. Und als wir da drin waren, da habe ich einmal die Gemälde gesehen. Ja, gut und nett und so, alles. Und sie fing an, mir zu sagen, hey, Pastor Peter, verstehst du nicht, was so besonders ist in diesem Bild? Na, ist ein nettes Bild, ne? Und sie fing an zu erklären, von einem Zimmer oder zum anderen, die verschiedenen Arten, ich weiß immer noch nicht, wie die alle heißen, oder fing an zu erklären, auf das musst du schauen, das musst du achten, siehst du das? Und plötzlich fing ich an, wow, ich fing an, die Schönheit und was dahinter stand, zu verstehen und zu entdecken. Und als ich dann die Bilder anschaute, war mir das ganz anders. Und genauso ist es für Paulus so ein bisschen ergangen. Er nimmt den ersten Teil und malt aus, wer du bist und was alles geschehen ist. Und den zweiten Teil betet er, dass du das wirklich siehst. Betet er, dass der Heilige Geist dir einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis von ihm selbst. Zu erkennen, was wirklich die Hoffnung deiner Berufung ist. Was für ein Reichtum du bist für Gott jetzt, da du heilig gesprochen worden bist. Was für eine Übergröße seiner Macht ist, die er uns gegeben hat in Christus Jesus, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Oh, er betet, dass du siehst. Ja, wir brauchen manchmal jemanden und der Heilige Geist ist dafür da, uns zu erklären, warum das so schön ist. Halleluja. Nun, wir kommen zum Kapitel 2. Kapitel 2, Paulus geht weiter. Und will jetzt noch einmal verdeutlichen, was Christus für uns getan hat. Und zwar in dem ersten Teil von diesem Kapitel fängt er an zu beschreiben unser Vorher-Nachher. Auch schon mal solche Bilder gesehen. Ne? Ein Vorher-Nachher-Bild. In anderen Worten, vorher oder nachher. Oder mit unserer Diät. So hast du vorher ausgesehen und so wirst du nachher aussehen. Und er will uns klar machen, wie wir vorher waren. Wie waren wir vorher? Und deswegen fängt er an zu beschreiben, was uns gefehlt hat, was alles nicht in Ordnung war, was alles falsch war. Und dann kommt er dazu beschreiben, was Jesus alles richtig gemacht hat. Weil manchmal kannst du viel besser verstehen, was etwas ist, wenn du mal verstehst, was es nicht ist. Und genau das versucht er hier zu tun im zweiten Kapitel. Zusammenfassend hier, dieses zweite Kapitel geht darauf ein, auf wirklich den, wie Jesus Frieden schafft zwischen uns und dem allmächtigen Gott hier. Beginnen wir hier in die ersten drei Verse mal zu lesen. Und er fängt an mit auch euch. Auch euch. Also für all diejenigen, die Kapitel 1 gelesen haben, dieses wunderschöne Gemälde gesehen haben, wie Gott uns sieht und er sagt, ja, ja, das ist schon gut, das gilt für dich und das gilt für dich. Aber hier beginnt er, sagt, auch euch. Also du bist inkludiert in dem, heißt es, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst all unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Seht ihr hier, wie er beschreibt, was er eigentlich alles falsch war? Und er beginnt damit, dass er uns auferweckt hat, als wir tot waren, unsere Vergehungen und Sünden. Er hat uns auferweckt. Das Tragische ist, dass mancher Christ, der steckt immer noch im Friedhof. Der ist auferweckt worden aus dem Grab mit Christus Jesus. Aber du wandelst immer noch im Friedhof. Komm endlich aus dem Friedhof raus. Manche, die denken, ja, ich bin immer noch nichts wert für Gott. Ich bin einfach ein Wurm. Oh, ich bin überhaupt nichts, was Gott gebrauchen kann. Sondern er sagt, auch uns hat er auferweckt. Was war das Problem bei uns? Weil wir in den Vergehungen, Übertretungen und Sünden gegenüber Gott waren. Weil wir wandelten gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. In anderen Worten, wir brauchen nicht mehr und wir sollten nicht mehr nach dem Zeitlauf dieser Welt zu laufen. Je weniger wir der Welt ähnlich sind, umso mehr können wir der Welt dienen. Das ist die große Gefahr, dass die christlichen Gemeinden, die Christen versuchen immer ein bisschen ähnlicher wie die Welt. Die Welt hat einen Sog und es heißt hier, Zeitlauf dieser Welt gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. In anderen Worten, der Teufel bewegt den Zeitlauf dieser Welt und hat sie schon mal so weit gebracht vor dem Sündenfall, vor der Sündflut mit Noah, dass die Welt innerhalb von über 1600 Jahren, die Welt war so voller Mord und Totschlag und Boshaftigkeit, dass Gott sagte, es gibt keine Hoffnung mehr. Und Gott sei Dank, da war nur noch ein Mensch da mit seiner Familie, ein Mann namens Noah. So lange hat Gott gewartet, bis zum letzten Moment, kann man ja sagen. Hat gehofft, hoffentlich gibt's eine Stadt oder eine Familie oder sonst irgendwer. Es war nur noch eine Familie noch da. Und er sagte, die Sündflut. Und das ist, worin wir auch heute leben, wenn wir auch heute hören. Wiederum Krieg in Europa. Wer hätte überhaupt an sowas gedacht? Ich weiß, als ich noch im Militär war, vor 25 Jahren oder was, wir mussten ja auch unsere Manöver machen hier in der Schweiz. Und die mussten immer wie irgendwie einen Feind ausdenken. Ja, was können wir für eine Feind-Situation schaffen? Weil auch schon zu damaliger Zeit, sagt man, in Europa wird es keinen Krieg geben und so weiter. Also was können wir machen? Ja, Terroristen sind es jetzt, ja. Oder irgendwelche solches, oder musste man herausfinden. Aber niemals noch einen Krieg. Aber das ist Zeitlauf dieser Welt. Wir werden es dann sehen, wie Paulus dann später, wenn er ganz konkret nachher wird, wie lebt man das aus? Es geht nicht nur darum, dass man denkt, oh, ich bin so schön jetzt in Christus geworden, sondern wie lebt sich das aus in der Ehe, als Eltern, als Kinder, im Beruf, im Umgang miteinander? Er wird ganz konkret werden, wie sich das auch ausdrückt in unserem Alltag dann. Weil was nützt uns ein Christentum, wenn es nur in den Kopf ist, wenn es nur Philosophie ist? Sondern es soll etwas sein, was umsetzbar ist, erlebbar ist, was unser Leben, aber auch das Leben von Menschen in dieser Welt auch bereichert. Und darauf geht er ein, er sagt hier, wir waren tot, indem wir damals wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das Wort hier Ungehorsam ist nicht ein Wort, das nur beschreibt, dass man Dinge tut, die man nicht tun sollte. Das Wort Ungehorsam hier kommt von einem Wort, welches auch mit Glauben zu tun hat oder mit Treue zu tun hat. Mit Treue. In anderen Worten, die Kinder des Ungehorsams sind, heißt, dass man Gott gegenüber nicht mehr treu ist. Man lebt es nicht mehr aus. Nicht nur, dass man etwas tut, was Gott nicht gefällt oder was nicht gut ist, sondern dass man es eigentlich gar nicht will. Ich habe kürzlich ein YouTube-Video angeschaut von einem Pastor und der hat eine Frage gestellt, was ist wohl das wichtigste Wort, das du dir vorstellen kannst, was wäre, wenn du etwas brauchtest in deinem Leben, was wäre das wichtigste Wort für dich? Und dann hat er so ein bisschen eine Umfrage gemacht und dann die drei wichtigsten, die zusammenkamen, waren Erfolg haben im Leben oder einflussreich, ist auch was Gutes, oder glücklich sein. Das sind alles nette Worte. Aber wenn man zum Neuen Testament kommt und du suchst das wichtigste Wort, was es überhaupt gibt, dann ist es ein völlig anderes. Es ist das Wort Treue. Könnt ihr euch erinnern an das Gleichnis, das Jesus brachte, als er die Talente verteilt hat? Er gab 10 Goldstücke dem einen, 5 dem anderen und einem einen weiteren. Und als sie dann mit dem dann verhandelt haben, kam der eine mit 10, mit weiteren 10 zurück, der eine mit 5, mit weiteren 5. Und der eine, der nur 1 gehabt hat, der hat es ja vergraben, weil er Angst hatte, er könnte auch das verlieren, hat nichts mehr mitgemacht. Und als der Herr dann zurückkam und das Geld verlangte, und der eine brachte nicht nur die 10, sondern brachte die 20. Er hat gesagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Treuer Knecht. Treue. Treu sein. Treu sein, Gott hingegeben sein. Das heißt nicht, dass man immer alles richtig macht, aber das Herz ist an der richtigen Stelle. Treue. Und der eine, der mit 5 und weitere 5, auch er sagte Treue, und der andere, dem er sagte eben, du böser Knecht. Du böser Knecht. Also auch hier, es heißt, dass dieser Geist des Teufels, der Geist des Fürsten der Macht der Luft, und auf den wird er dann auch in Kapitel 6 zu sprechen kommen später, wie wir lernen müssen, gegen ihn uns zu stellen und zu stehen. Es heißt, der wirkt jetzt in den Söhnen des Ungehorsams. Da waren wir früher. Unter diesen, Vers 3, hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, unseren Umgang in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wow. Also das ist das Vorher, hoffentlich. Sollte es sein. Das ist das Vorher. Jetzt geht er weiter hier. Und er sagt hier, Gott aber, sag mal Gott aber. Er jetzt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Das Wort reich heißt überfließend. Das heißt, es kommt von einem Wort, das heißt werfen. Und dass man weiter wirft, als man werfen müsste. Also der weit wirft, er ist reich, übermäßig heißt das. Reich. An Barmherzigkeit hat er hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also ihr seht es vorher, jetzt ist es nachher, was er beschreibt. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Wow, ist wieder ganz Mund voller Worte. Also wir es einfach noch einmal ausmalen für uns, wie wir vorher waren, wie wir vorher lebten, wie wir vorher wofür wir vorher Leidenschaft hatten. Jetzt zeigt er auf, was Christus Jesus für uns getan hat. Wie wir nicht mehr im Friedhof bleiben sollen, sondern wir sollen wissen, dass wir in himmlischen Örten versetzt worden sind. In Christus Jesus. Und warum hat er das getan? Aus seiner Liebe, aus seiner Barmherzigkeit. Es war seine Idee. Halleluja. Er sagt hier also noch einmal, Vers 6, er hat uns mit auferweckt, mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verse im zweiten Kapitel, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also diesen Vers solltest du dir merken aus dem zweiten Kapitel. Wir sind nicht gerettet worden aus unseren Werken, sondern aus seiner Gnade durch Glauben. Und das Schöne ist, er hat uns den Glauben gegeben, damit wir die Gnade empfangen können. Er hat uns das Gefäß gegeben, Glaube geschenkt, Glaube gegeben, damit wir überhaupt die Gnade, die er ausschüttet, überhaupt nehmen können. Also niemand kann prahlen, ja, schau mal, was für große Glaube, das ich habe. Weil jeder Glaube ist auch von Gott gegeben worden. Weil du könntest nicht glauben, wenn Gott sich nicht offenbaren würde. Weil Gott sich offenbart oder sagt, was sein Wille ist, kannst du ihm glauben, kannst du ihm treu dienen und kannst du diese Gnade in Empfang nehmen und auf ihn zugehen. Seid ihr noch da? Schön, bin ich froh. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Niemand kann sich selber auf die Schulter klopfen. Und Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, seine Schöpfung heißt das, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat Werke bereits schon vorbereitet für dich. Dass wir nicht einmal eine Kopie sind von anderen. Jeder von uns ist einzigartig. Ist einzigartig. Heutzutage, wenn man irgendwo mal was schrauben muss, oder? Dann muss man immer fragen, ja, brauchst du einen geraden Schraubenzieher oder ein Kreuz? Ja, genau. Kreuz oder einen geraden. Aber das genügt heutzutage auch nicht mehr. Weil du kriegst ein Kreuz und der ist zu groß oder zu klein und da drehst du auch durch. Ich habe so einen Koffer zu Hause, ich hätte es mitbringen sollen, so einen kleinen Koffer. Den machst du auf, da gibt es über 100 verschiedene Möglichkeiten. Jeder Einzelne, oder? Aber jeder Einzelne hat seine bestimmte Position oder Ort, wo er wirken muss mit irgendeiner Schraube. Und genauso hat Gott für jeden Einzelnen von uns ein ganz bestimmtes Leben vorbereitet. Werke vorbereitet für uns. Wir sind sein Gebilde geschaffen in Christus Jesus. Seine Schöpfung. Ihr habt ja auch schon von Michelangelo gehört, oder? Derjenige, der die wunderbaren Skulpturen gemacht hat. Und eine seiner bekanntesten Skulpturen ist ja David, oder? Den er aus Marmor hat er ja herausgeschnitten. Man hat ihn gefragt, wie hast du so ein wunderbares Werk gemacht? Hat er gesagt, ich habe einfach alles, was nicht diese David-Statue war, habe ich einfach weggeschnitten. In anderen Worten, er sah eigentlich in diesem Block Marmor, sah er bereits das vollendete Werk und hat alles Überflüssige einfach abgehauen. Oftmals gehen wir ran und wir suchen, ja, wir hauen ein bisschen da und ein bisschen dort und versuchen das zu finden, was kann ein bisschen schön aussehen, ja. Sieht aus wie ein Kilmi nachher, ja. Aber Gott sieht in uns das wunderschöne Werk und hat bereits schon Werke vorbereitet für uns. In anderen Worten, es ist nicht so, wie viele manchmal meinen oder auch leben, ja, ich muss Werke tun, ich muss gute Dinge machen und dann wird Gott mich lieb haben, dann wird Gott etwas für mich machen. Nein, es ist völlig verkehrt. Paulus fing nicht an, damit zu sagen, was für Werke du tun musst. Er fing damit an, was für ein Werk Jesus getan hat. Also hier im Kapitel 2 hast du in diesem ersten Teil so das Vorher, Nachher. Zu sehen, wie du vorher gewandelt bist, wie die Welt. Und dann tut es uns manchmal gut, um ein bisschen anzuschauen. Ja, sind wir so, sind wir immer noch wie die Welt? Wie leben wir? Weil die Welt läuft nach dem Fürst, der in der Luft herrscht. Und die Welt wird sich auch ärgern. Jesus hat gesagt, mich haben sie verfolgt, auch euch werden sie verfolgen. Wenn du Nein sagst, wenn sie sagen, ja, tu doch das auch, wir machen doch das auch, wir belügen auch da und wir machen da auch ein bisschen was. Du sagst, nein, das mache ich nicht. Wir können nicht wie die Welt leben. Wir sollen nicht. Wir sollten nicht. Wir sind nicht mehr im Grab, wir sind nicht mehr tot in den Vergehungen und Sünden. Und dann kommen wir zum zweiten Teil von Kapitel 2 hier, wo Paulus hier fängt an zu beschreiben, wie Gott nicht nur Frieden geschafft hat zwischen den Menschen und ihm durch Christus Jesus, sondern dass er auch Frieden schuf zwischen den Juden und den Nationen, zwischen den Juden und den Heiden. Das war vor allem ein Problem auch damals. Weil die Geschichte des Christentums ist, dass wir eigentlich aus dem Judentum entstanden sind. Jesus war ein Jude, hat als Jude gelebt in Israel, hat nach den Geboten des Alten Testamentes gelebt, aber als er kam und am Kreuz hing, hat er gesagt, es ist vollbracht. Was heißt das? Er hat alles vollbracht, was verlangt war vom Gesetz. Und so war nun die Botschaft an die Welt, war die, dass jetzt auch die Nationen aufgenommen sind, um gerettet zu werden. Bis anhin war es nämlich nicht möglich, gerettet zu sein in der damaligen Zeit, ohne dass du erst jüdisch wurdest. Weil das Zeichen des Bundes von den Juden war nämlich die Beschneidung. Und dass man auch all die Rituale auch einhalten würde. Und doch sehen wir hier, wie Jesus kam und aus den Juden und aus den Nationen ein neues Gebilde gemacht hat. Vielleicht ein Schlüsselvers in diesem zweiten Teil ist dieser Vers 14, wo er hier sagt, denn er ist unser Friede, er hat aus beiden, den Juden und den Heiden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Die Umzäunung. Nun in Israel, beim Tempel dort, konnten auch die Heiden hin. Es gab einen Hof der Heiden, wie es hieß, Hof der Nationen. Aber weiter durften sie nicht gehen. Es gab dort einen Hag, also einen Zaun. Und nur über diesen Zaun konnten dann Juden gehen, in diesem weiten Bereich, um Gott anzubeten. Und die Heiden mussten draußen bleiben. Das ist diese Umzäunung. In anderen Worten, die Juden, die dachten, wir haben es besser, wir können zu Gott kommen, wir haben die Verheißungen, uns gehört alles. Und ihr Heiden, ihr seid aber Heide. Aber als Jesus kam, hatte er Rettung gebracht für die Heiden, ohne die Gesetze Mose halten zu müssen. Aber er brauchte auch Errettung für die Juden, dass auch sie gerettet werden würden, auch ohne die Gesetze halten zu müssen. Und das war ein riesiger Kampf. Der Anfang des Christentums war nämlich die, als Paulus reiste in Städte, der allererste Ort, wo er hinging, war zu den Juden. Er ging in die Synagoge und er predigte denen. Weil sie sollten allermeisten erkennen, dass Jesus all die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt hat auf den Messias. Aber sehr oft konnte er nur ein- oder zweimal dort predigen und dann haben sie ihn schon rausgeworfen. Aber es gab viele aus den Nationen, die an den Gott Israels geglaubt haben. Könnt ihr euch erinnern an einen namens Cornelius? Den Cornelius, oder? Der von der italienischen Schar, ja? Aus Caesarea. Es heißt, als der Engel ihm erschien, es heißt, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott ins Gedächtnis gekommen. Und er schickte, um Petrus dann zu holen, der ihn dann predigte. Und als er das Evangelium von Jesus glaubte, wurde er gerettet. Und Petrus kam in große Schwierigkeiten mit seinen jüdischen Brüdern, weil sie sagten, wie kannst du überhaupt erlauben, dass die Leute hier gerettet werden oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ohne dass sie zuerst jüdisch werden? Die ersten 10 Jahre, um Christ zu werden, musstest du zuerst jüdisch werden. Das hieß für all die Männer, du musst dich beschneiden lassen. Autsch. Und Paulus ging in die Synagoge und sehr oft hatten sie Probleme, weil Paulus predigte, dass man gerettet werden kann, ohne die Gesetze Moses zu halten. Und das war für die natürlich, wie kannst du sowas behaupten? Wir sind doch das besondere Volk. Wir haben das Bündnis Gottes, wir haben die Verheißungen. Aber Jesus kam, um alle aus beiden, aus den Juden und aus den Heiden eins zu machen, dass man sich am gleichen Ort trifft, und zwar am Kreuz Jesu Christi. Weil die Juden genauso Gnade brauchen, wie auch die Heiden. Das ist das, worauf Paulus hier eingeht. Paulus, ihm gefiel vor allem Ephesus, weil als er nach Ephesus kam zu predigen, er hat 3 Monate lang dort in der Synagoge predigen können, bis einige Juden sich anfingen, ja, eifersüchtig zu werden und zu sagen, nein, wir wollen nicht einmal zulassen, dass diese Heiden, dass diese Epheser hier, Römer und so weiter, diese Griechen, dass sie auch gläubig sind, ohne irgendwas zu tun. Das geht doch nicht. Die müssen sich beschneiden, sie dürfen kein Schweinefleisch mehr essen, sie müssen dies, das und jenes und was weiß ich alles tun. Wie wir auch. Aber Paulus predigt ein Evangelium, wo es heißt, wie es hier gesagt hat, durch Gnade seid ihr gerettet. Vermittels des Glaubens, nicht aus unseren eigenen Werken. Und das störte den Juden. Und so musste Paulus dann, er durfte nicht mehr in der Synagoge predigen und einige gingen mit ihm mit, einige Juden sind gläubig geworden und er fing dann 2 Jahre lang in der Schule von Tyrannus zu lehren, zu unterrichten und aufzuzeigen, wie Jesus kam für alle Menschen. Und das ist, was er hier beschreibt. Lesen wir hier so ein bisschen, was er hier schreibt ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist wieder das Bild von vorher für uns. Ziemlich schlimme Situation, oder? Was er hier sagt. Also, wir waren ohne Christus, ohne einen Messias, ohne einen Erlöser. Es gab niemanden für uns. Es heißt hier, wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Also alles, was ihnen zustand, die Verheißungen, die Bündnisse, die Versprechen, wo es heißt, ich bin Jahwe Rapha, der Herr, dein Heiler, ich bin Jahwe Zitkenu, der Herr deiner Gerechtigkeit, all diese Verheißungen, die dem Volk Israel übergeben worden sind, da gehörten die Nationen nicht dazu. Könnt ihr euch erinnern, als die syrophönizische Frau, die eine Tochter hatte zu Hause, die besessen war, kam zu Jesus und bat um Hilfe und Jesus sagte ihr, es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Aber sie ließ nicht locker. Und sie sagten, ja, Herr, aber auch die Hunden essen von den Brosamen, die vom Tische fallen. Und Jesus sagte, dein Glaube ist groß, empfange du auch. Jesus kam eben für alle Menschen. Aber bis Jesus auferstanden ist von den Toten, gehörten die Bündnissen und die Verheißungen gehörten dem Volk Israel. Und sie sollten aufzeigen, dass Gott, der Herr, der Allmächtige, Gott ist für die ganze Welt. Sie sollten das Licht für die Welt sein. Und viele aus den Nationen glaubten an den Gott Israels, wie Cornelius, wie der römische Hauptmann zur Zeit von Jesus, wie viele andere auch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde heutzutage, wir müssen das Licht für die Welt sein. Wir müssen die Welt eifersüchtig machen, was es heißt, Christus nachzufolgen. Und nicht zu sagen, ja, weißt du, du musst halt auch Christ werden wie ich, ist halt ein langweilig, aber ja, no, im Himmel geht es dann schon besser. Was sagen, nein, wir sollten eifersüchtig, und viele damals waren eifersüchtig auf die Juden und haben an den Gott Israels geglaubt, dass Paulus nämlich predigte in den Synagogen, wo er durch die verschiedenen Städte ging. Da traf er immer wieder viele, die mit Gottesanbeter benannt werden. Sie waren keine Juden, aber sie glaubten an den Gott Israels. Und diese kamen in Scharen. Und als Paulus anfing zu predigen, ganz Asien wurde das Wort Gottes verbreitet. Also es war das Bild von vorher, ohne Christus, ausgeschlossen, Fremdlinge. Wir hatten keine Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Das ist die Situation für die Welt jetzt. Jetzt aber, sag mal jetzt aber. In Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen, wo wir ausgeschlossen waren, zum Tempel damals zu gehen wie die Juden, er hat den Zwischenwand abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedensstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wisst ihr, es gibt Bewegungen heutzutage, wo Christen aus den Nationen, ja, also keine Juden, die wollen jüdisch sein. Die wollen anfangen, jetzt am Samstag Gottesdienst zu feiern. Die wollen sich neue Namen geben, hebräische Namen. Die wollen jetzt anfangen, auch kein Schweinefleisch mehr zu essen. Sie wollen anfangen, wie die Juden zu leben. Aber er hat genau das Gegenteil hier gesagt. Es geht nicht darum, dass wir werden müssen, wir müssen anfangen, all die Feste zu feiern, wie die Juden es gegeben worden ist und so weiter und so fort. Nein, die haben das überhaupt nicht gepredigt in der Apostelgeschichte. Paulus predigte nämlich das, was er hier sagt. Die Juden sind frei davon, wenn sie frei sein wollen. Sie müssen nicht diese Dinge mehr tun, um gerettet zu sein. Und wir müssen sie erst recht nicht tun. Er hat einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung gemacht in Christus Jesus, wo es weder Jude noch Grieche gibt, werden im Himmel nicht ein Abteil haben. Ja, das sind die messianischen Juden. Die Juden, die an Jesus Christus geglaubt haben, hier drüben, da hier sind die messianischen Heiden. Ja. Das wird es nicht geben. Und so sagt er hier, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Sag mal Zugang zum Vater. Oh, Halleluja. Das ist, was uns das Abendmahl uns daran erinnert, dass wir Zugang zum Vater haben. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern wir sind Bürger, heißt es. 2. Korinther 5, Vers 18. Wir sind Bürger des Himmels geworden. Sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Weißt du, was ein Hausgenosse ist? Das heißt, du gehörst zu der Familie. Hausgenossen. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Gott versteckt sich nicht irgendwo in einem Tempel weit weg von uns und wir dürfen niemals zu ihm kommen. Wir sind Hausgenossen von ihm. Seht ihr das Bild, das Paul uns malen möchte? Wer wir sind für Gott und für Christus Jesus. Nicht Ausgestoßene, sondern ein Teil, eins. Und nicht wie es damals war in Ephesus, das Ende von Paulus' Wirkungszeit, dort war nämlich ein riesiger Aufruhr, ein Aufstand, eine Mob ist hervorgekommen. Und die haben geschrien, weil durch Paulus seine Predigten und durch die Gläubigen dort haben nämlich die Silberschmiede, die Götzen hergestellt haben überhaupt keinen Verdienst mehr gehabt. Niemand wollte mehr ihre Götzenbilder mehr kaufen. Und so, was haben sie gemacht? Sie haben der Silberschmied Demetrius, der hat nämlich die ganze Zunft zusammengerufen, ins Theater haben sich gesammelt und fingen an zu rufen, groß ist die Diana, unsere Göttin. Wir wollen nicht glauben an dem, was Paulus predigt. Und Paulus wollte hingehen und eigentlich sich erklären. Sie sagten, nein, das darfst du nicht, die würden dich umbringen. Und Paulus musste dann fliehen, musste dann gehen. Aber die ganze Stadt kam zusammen in dem Theater, dieses Theater, fast 30.000 Leute. Damals in Ephesus. Es war kein kleiner Aufstand, welches da geschah. Aber Paulus predigte hier, dass Jesus Christus kam, friedenstiftend zwischen den Juden und zwischen den Nationen, dass man eins geworden ist. In Vers 19, Einmal, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Wisst ihr, der Eckstein ist das Wichtigste, weil mit dem setzt du nämlich den Winkel an. Wo es hier lang geht und wo es da lang geht. Ist der Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ihr könnt euch vorstellen, was die Epheser gesehen haben vor den Augen, heiligem Tempel im Herrn. Die haben natürlich Tempel Diana, siebtes Weltwunder. Sie haben gewusst, was es heißt, ein Tempel des Herrn zu sein, dort, wo Gott der Herr angebetet wird. Wo es aber kein Bildnis gibt von ihm dort. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Der Tempel bauen wir heute, indem wir zusammenkommen. Wie auch hier heute Morgen als lebendige Steine zusammenkommen, wo Jesus Christus Frieden stiftend, seine Friedensmission war, um uns zurückzuführen in die Gemeinschaft mit Gott. Er kam aber auch, um friedensstiftend zu sein, nicht nur zwischen Juden und Heiden, zwischen allen Völkern. Nur Jesus kann wahren Frieden bringen. Der wahre Friede wird erst dann kommen, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Aber Frieden beginnt im Herzen von den Menschen. Und wo Jesus ins Zentrum von den Menschen hineinkommt, wo Frieden herrscht, da kann auch Frieden herrschen zwischen Menschengruppen. Mögen wir uns zu Herzen nehmen, als Gläubige, dass wir nicht Menschen beurteilen nach dem Äußeren, dass wir auch friedenstiftend sind. Und die Bibel sagt uns, dass wir, soweit es an uns liegt, in Frieden leben sollten mit jedem Menschen. Jesus kam, um uns mit Gott zu wieder in Verbindung zu bringen, Zugang zu geben. Und seine Bitte an uns ist, dass auch wir vergeben denen, die uns gegenüber uns Leid zugefügt haben. Eines von den wichtigsten Aussprüchen von Jesus war nämlich dieser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können nicht solche sein, die selber festhalten an Ärgernisse, festhalten an Unversöhnlichkeit, festhalten an Rache, Wunsch nach Rache und dennoch erwarten, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen zur vollen Entfaltung kommt. Das blockiert jede Pipeline, das verstopft, dass der Heilige Geist nicht fließen kann und die Güte und die Gnade Gottes nicht zu uns durchdringen kann. Dass wenn wir heute Morgen jetzt das Abendmahl miteinander feiern, ich möchte, dass wir einmal vor Herzen, in Herzen einmal vor Gott führen. Gibt es etwas, wenn wir in dem Vater unser Gebet sprechen, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Er hat uns unsere Schuld vergeben durch sein Kreuzeswerk. Gibt es jemanden in unserem Leben, den wir vergeben müssen noch? Das heißt, wandel in Frieden, soweit es an uns liegt. Das heißt, manchmal lassen dir nicht Leute in Frieden leben. Da kannst du nichts dafür tun. Aber soweit es an dir liegt. Ja, du sagst, ja, die sind schuld. Die müssen sich zuerst entschuldigen. Denn die Bibel sagt, Jesus sagt, dass wenn du eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, bevor du zum Altar kommst, geh hin und bring das in Ordnung. Wenn du weißt, dass da irgendetwas in der Luft herrscht, irgendwas ist, weiß vielleicht gar nicht warum oder was haben die für ein Problem. Man sollte das in Ordnung bringen. Jesus kam auf eine Friedensmission, um Herzen von Menschen miteinander zu verbinden. Da wird viel kaputt gemacht jetzt gerade in der Ukraine und Russland. Man kann sich gar nicht vorstellen, die sind ja Brüder eigentlich. Die sind verwandt. Wie man vorstellt, wie das jemals wieder zusammenkommen kann. Nur Jesus Christus kann da was wirken. Lass uns aufstehen miteinander.